Sie hören eine Predigt von Pfarrer Matthias Pfähler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Ich freue mich, dass ich für euch den heutigen Predigttext lesen darf aus Johannes 1, die Verse 19 bis 29. Die führenden Männer der Juden in Jerusalem schickten einige Priester und Leviten zu Johannes. Sie fragten ihn: Wer bist du? Da nutzte Johannes die Gelegenheit, um sie auf Jesus Christus hinzuweisen. Er bekannte und ließ keinen Zweifel offen: Ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Wer bist du dann? Fragten sie weiter. Bist du Elia? Johannes verneinte auch das. Bist du der Prophet, den Mose uns angekündigt hat? Nein, entgegnete Johannes. Dann sag uns doch, wer du bist. Welche Antwort sollen wir denen geben, die uns hergeschickt haben? Da sagte Johannes: Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft: Mach den Weg frei für den Herrn. So hat es der Prophet Jesaja schon angekündigt. Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes nun: Wenn du nicht der Christus, nicht Elia und auch nicht der von Mose angekündigte Prophet bist, mit welchem Recht taufst du dann? Darauf erwiderte Johannes: Ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch lebt schon der, auf den wir warten. Ihr kennt ihn nur noch nicht. Er kommt nach mir und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Dieses Gespräch führten sie in Bethanien, einem Dorf östlich des Jordan, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er: Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, am letzten Montag las ich am Morgen in der Bibel im Buch des Propheten Jeremia, wie Israel trotz der göttlichen Warnung durch den Propheten nach Ägypten ging. Sie flohen, sie suchten beim Pharao, dem Herrscher von Ägypten, Schutz vor Nebukadnezar, dem Herrscher von Babylon, der gerade daran war, Israel anzugreifen. Doch Jeremia prophezeite, dass der babylonische Herrscher auch Ägypten zu Fall bringen würde. Ägypten mit seinem stolzen, selbstherrlichen Pharao wird euch keinen Schutz bieten, sagte er damals zu Israel. Durch die ganze Bibel hindurch lesen wir davon, wie Menschen sich Sicherheit selber bauen, sich einen Namen selber bauen. Sie bauen Türme zu Babel. Sie suchen Sicherheit bei anderen Menschen, bei Herrschern, bei Schutzherren. Oder eben, wenn sie es nicht selber diese Macht haben, suchen sie diese Sicherheit in eigener Leistung oder in anderen starken, einflussreichen Menschen. Und deshalb lesen wir auch in der Bibel, dass Gott diese Bemühungen der Menschen immer wieder zerschlägt. Warum? Weil sie letztlich in ihrem Wesen ein Abbild des Verführers sind, des Durcheinanderbringers. Schon im Paradies tritt der Feind Gottes auf den Plan. Und was macht er? Er verlockt die Menschen dazu, ihre von Gott gegebene Macht von Gott abzulösen und unabhängig von Gott einzusetzen. Er sagt zu ihnen: Ihr werdet sein wie Gott und selber wissen, was gut und böse ist. Versteht ihr, Satan, der Feind Gottes, ist daran interessiert, unsere Freude an Gott, unser Vertrauen zu Gott, unsere Beziehung zu Gott zu untergraben. Er will das Bild Gottes in uns Menschen verzerren, unkenntlich machen. Er will, dass wir Menschen werden nach seinem Bilde. Rebellisch, selbstherrlich, machthungrig, egoistisch, rechthaberisch, raffgierig, bedacht auf unser eigenes Wohl, unseren eigenen Vorteil, unseren eigenen Einfluss, unseren Erfolg, so ganz nach dem Motto, mein Reich komme, mein Wille geschehe, mein Name werde verherrlicht. Ich habe in einem Kreuzworträtsel die Frage gesehen, Weltmacht mit drei Buchstaben. Was denkt ihr, ist die Antwort? Weltmacht mit drei Buchstaben. Nein, es ist nicht die USA. Ich? Das Ego. Nun tritt Johannes der Täufer auf den Plan und verkörpert das Gegenteil dieser Haltung und dieser Lebensziele. Als er in der Wüste am Jordan auftritt, ruft er die Menschen zur Umkehr. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr durch die Stadt fahrt und dann so ein Schild, auf so ein Schild trefft. Da schnell ran machen. So. Normalerweise ärgere ich mich. Oh nein, jetzt kann ich nicht meinen Weg gehen. Jetzt wird schon wieder ein Umweg. Schon wieder muss ich irgendwie einen Umweg fahren, weil wegen so einer Baustelle. Also das Schild führt mich auf einen anderen Weg. Es ist eine Umleitung. Und Johannes ruft, seine Botschaft ist, hört auf, nach euren eigenen Zielen zu leben. Tut den Mitmenschen kein Unrecht. Setzt euch für Benachteiligte ein. Bekennt eure Verfehlungen gegen Gott und gegen eure Mitmenschen. Lasst euch taufen. Kehrt um von euren Fehlzielen. Lasst euch taufen als Ausdruck davon, dass ihr mit einer neuen Gesinnung für Gott und für die Mitmenschen leben wollt. Und diese Botschaft und dieses Wirken von Johannes hatte eine große Wirkung. Es heißt in der Bibel, dass die Leute aus der ganzen Umgebung, das Volk kam und sie hörten auf Johannes und sie bekannten ihre Sünden und sie ließen sich taufen. Er hatte einen großen Einfluss. Und so wurde unter dem Volk plötzlich so geflüstert und gemunkelt, könnte das vielleicht der versprochene Retter sein? Ist das vielleicht der Messias? Und deshalb sandten auch die führenden Männer, die führenden Juden von Jerusalem, eine Gesandtschaft an den Jordan zum Täufer Johannes mit der Frage, wer bist du? Johannes hätte seine Bekanntheit, die Aufmerksamkeit, die er bekam von den Menschen, jetzt dazu nutzen können, dass er seinen Einfluss und seinen Dienst noch ausweitet über das Ganze, über die ganzen Länder rundherum. Wenn er diese Frage, wer bist du, offen gelassen hätte, hätte er es in der Vermutung gelassen, vielleicht ist er ja der Messias. Doch Johannes weist jede falsche Vermutung über ihn weit von sich. Er bekannte, heißt es, und ließ keinen Zweifel offen, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Wer bist du dann? Fragten sie. Bist du Elia? Johannes verneinte auch das. Bist du der Prophet, den Mose uns angekündigt hat? Nein, entgegnete Johannes. Was macht er hier? Johannes identifiziert sich nicht mit den großen Namen aus den prophetischen Schriften, mit den großen Rollen, die die Propheten vorausgesagt haben. Er versucht nicht, seinen Dienst, sein Ministry irgendwo noch stärker oder gewichtiger zu machen, indem er sich Elia Ministries nennt oder Propheten Ministry oder irgend sowas. Nein, ich bin nicht der Elia. Und nein, ich bin nicht der Prophet. Ja, dann sag uns doch, wer du bist. Welche Antwort sollen wir denen geben, die uns hierher geschickt haben? Da sagte Johannes, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Macht den Weg frei für den Herrn. So hat es der Prophet Jesaja schon angekündigt. Interessant, was hier geschieht. Die Menschen strömen zu Johannes und es interessiert ihn überhaupt nicht. dass die zu ihm kommen. Er hat nur eine Botschaft, ein Ziel. Macht den Weg frei für den Herrn. Nun muss man wissen, im alten Orient und in der römischen Welt war es üblich, wenn ein Herrscher ein Land oder eine Stadt besuchen sollte, da wurden Boten, Herolde und auch Verwaltungsleute vorausgeschickt. Und ihre Aufgabe war erstens, die Ankunft des Herrschers anzukündigen, zweitens, die Bevölkerung auf diesen Empfang vorzubereiten, zu mobilisieren, drittens, die Straßen schön zu machen, die Hindernisse aus den Straßen zu räumen, dass diese Gesandtschaft mit dem Herrscher durchkommen würde, und viertens, für Ordnung und Loyalität zu sorgen. Nun, warum war dieses Wort von Johannes dem Täufer an dieser Stelle für die Zuhörer so brisant? Johannes predigte in einer Welt, die von Herodes Antipas, das heißt von den Römern, beherrscht wurde. Den Weg für den Herrn freizumachen, klang daher wie eine Ankündigung, dass ein größerer König, ein höherer König unterwegs war und bereit war zu kommen. Und genau das ist seine Pointe. Nicht Herodes, nicht Rom, sondern Gott, der herkommt. Und Johannes verwendet diese bekannte Sprache, macht den Weg bereit für den Herrn, um auf den Messias hinzuweisen. Den Weg bereiten, damit meint Johannes nicht die Straßen aufzuräumen, sondern unsere Herzen aufzuräumen. Hindernisse beseitigen, Dinge, die dieser Begegnung mit dem Messias im Weg stehen. Selbstsucht, Herrschsucht, Machtsucht, was immer. Wir sollen umkehren vom Unrecht, Gewalt, Habgier, Stolz und der religiösen Trägheit und uns bereit machen für diesen Empfang. Und spannend ist, dass diese ganze Geschichte nicht in den großen Zentren, nicht in Jerusalem, auch nicht in Rom geschieht, sondern hier am Ort der Umkehr in der Wüste, am Ort der Neuorientierung. Hier beginnt Gott sein neues Handeln. Es geht also Johannes nicht um sein eigenes Ministry, sondern um den kommenden Herrn, den Messias, den Erlöser Israels. Die Geschichte ist noch humorvoll. Wenn wir die weiterlesen, die Geschichte von Johannes, kommen wir in Johannes 3 zu der Stelle, wo seine Jünger ganz besorgt zu ihm kommen und sagen, dieser Jesus, von dem du gesprochen hast, der macht jetzt mehr Jünger als wir. Alle laufen zu ihm. Und dann sagt Johannes zu ihnen, ihr könnt selbst bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Ich soll ihn nur ankündigen, mehr nicht. Die Braut gehört schließlich zum Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine Freude könnte nicht größer sein. Und jetzt kommt er mit dieser wunderbaren geistlichen sozialen Diätansage. Ich muss abnehmen. Er muss zunehmen. Oder mit anderen Worten, wie wir es hier lesen, Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Übrigens beginnt das nicht erst hier. Schon in seiner intrauterinären Zeit hat Johannes sich gefreut, als Jesus intrauterinär in Maria die Elisabeth, die Mutter von Johannes, besuchte. Da kommunizieren die beiden Jungs schon bereits miteinander. Der Johannes hüpft im Bauch der Elisabeth und freut sich über die Nähe von Jesus, vom kommenden Messias. Wer ist dieser Johannes? Er ist ein Wegbereiter, so wird uns gesagt. Er ist der, der hinsteht und sagt, Leute, hier geht's nicht weiter. Hier kommt eine Baustelle. Hier kommt ihr nicht durch, wenn ihr diese Richtung weitergeht. Da geht's lang. Umleitung. Kehrt um von euren eigensüchtigen Wegen. Kehrt um. Macht eure Herzen bereit für den kommenden Messias. Und eben, er wird zum Wegweiser der Menschen, eben auf Jesus hinweist. Ein Wegweiser hin zu Jesus. Ich habe mich gefragt, warum braucht Jesus einen Wegweiser? Hätte es nicht gereicht, wenn Jesus einfach gekommen wäre? Ich bin der Sohn Gottes, hallo, das reicht. Ich habe mir Gedanken gemacht und wenn ich über das Evangelium nachdenke, über die Schriften, über die Geschichten, die wir lesen, ist es eben doch eindrücklich, wie Jesus oft sehr unspektakulär auftritt und unsere Erwartungen nicht erfüllt. Ja, unsere Erwartungen oftmals auch enttäuscht. Und viele damals haben sich enttäuscht von ihm abgewandt und gesagt, nee, das kann nicht sein. Und deshalb, glaube ich, braucht es solche Wegweiser auf Jesus hin. Und denkt nur, wenn wir die Johannesgeschichte weiterlesen, als er dann ins Gefängnis kommt, von Herodes eingesperrt wird, da wird er selber verunsichert. Er ist selber nicht mehr ganz sicher, ja, ist das jetzt oder ist das nicht? Weil seine Erwartungen auch enttäuscht werden. Und dann schickt er ein paar Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Doch kehren wir zurück zum Taufplatz, wo Johannes eben zu dieser Umkehr aufruft und den Weg bereitet für den Herrn, der kommt. Wir lesen oder haben gehört in Johannes 1,29, als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagt er, seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Nun, die Erwartung in Israel, wenn der Messias kommen würde, war eine politische. Er würde endlich die Fremdherrschaft der Römer beenden. Er würde endlich wieder ein Großreich für Israel aufrichten und Israel zur neuen, strahlenden, einflussreichsten Macht machen. Doch Gott wollte die Menschen in eine viel größere Befreiung und Wiederherstellung führen, als Israel sich das vorstellen konnte. Im Alten Bund hatte Gott angeordnet, dass Opferlämmer geschlachtet werden sollen, um Vergebung für die Sünden zu bekommen, zu erbitten bei Gott und diese Beziehung mit ihm wiederherzustellen. Solche blutigen Tieropfer muten uns etwas befremdlich an in unserer Kultur. Und doch, seit unserer Kindheit und bis ins hohe Alter hinein sind wir sehr vertraut damit, dass wir nicht gerne verantwortlich gemacht werden, wenn etwas schief geht. Wenn irgendwer ein Schaden entsteht, werden die Schuldigen gesucht. Und wir sind es nicht. Die Umstände oder wenn der nicht hätte, dann hätte ich auch nicht oder dann wäre es nicht so gekommen. Versteht ihr, dieses Spiel wird schon seit Anfang der Schöpfung gespielt. Schon im Garten Eden wurde dieses Spiel gespielt. Als Gott zum Adam sagt, warum hast du davon gegessen? Da sagt er, ja, aber die Eva hat mir gegeben. Und die Eva sagt, ja, aber die Schlange. Wir suchen einen Sündenbock. Wir suchen einen Sündenbock. Und Johannes der Täufer sagt, seht dort, Jesus ist der Sündenbock, der die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Am Kreuz hat Jesus das Urteil für deine und meine Verfehlungen auf sich genommen. Am Kreuz ist er zum Sündenbock geworden für alles, was wir in dieser Welt schief gemacht haben, wo wir versagt haben, wo wir Dinge an die Wand gefahren haben, wo wir andere verletzt haben. Er hat die Folgen, die Konsequenzen auf sich genommen und mit seinem Leben bezahlt, dass wir mit Gott versöhnt werden können und wieder Frieden mit Gott haben und Freude unser Herz erfüllen kann und eine Lebensperspektive wir bekommen, die über den Tod hinausgeht. Ewiges Leben. Und im vorausschauenden Wissen hat Johannes, der Täufer, der Wegweiser, auf dieses Geschehen hingewiesen, als er gesagt hat, siehe da, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Siehe, das ist der, von dem ich gesprochen habe. Er ist größer als ich. Und jetzt geschieht etwas. Johannes der Täufer spricht das mit den Leuten und zwei seiner vertrautesten Männer, zwei Jünger von Johannes, hören, was er sagt, verlassen ihn und laufen Jesus nach. Johannes verliert zwei der besten Mitarbeiter im Johannes-Ministry. Und erreicht damit das Ziel seiner Mission, ein Wegweiser hin zu Jesus zu sein. Versteht ihr? Wir können uns so sehr mit unserer Kirche, mit unserem Ministry identifizieren, dass uns der Einfluss unserer Kirche, der Einfluss des Alpha-Life-Kurses, der Einfluss unseres Worship-Gottesdienstes oder unseres Bibelentdeckens oder unserer Hauskreise wichtiger wird als das Ziel der Mission, dass Menschen Jesus begegnen, im Glauben wachsen und erfüllt mit Hoffnung Leben gestalten. Die beiden Johannesjünger verlassen ihren Meister und folgen Jesus nach. Warum? Weil Johannes seinen Job so gut gemacht hat. Deshalb verlassen sie ihn. Weil er seinen Job so gut gemacht hat, gehen sie zu Jesus. Und dann heißt es, Jesus dreht sich um und sieht die beiden kommen und er fragt sie, was sucht ihr? Und die beiden sagen, Rabbi, wo wohnst du? Die Fragen sind nicht ganz kompatibel. Jesus fragt, was sucht ihr? Und versteht ihr, auch heute Morgen fragt er, was sucht ihr? Was sucht ihr denn hier in der Gellerkirche? Was sucht ihr bei Jesus? Und die beiden Jünger sagen, wo wohnst du? Rabbi, wo wohnst du? Wir wollen gar nicht etwas von dir. Wir wollen dich. Wer bist du? Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen spüren, wofür dein Herz schlägt. Wir wollen erfahren, ob du wirklich der bist. Wir wollen dich kennenlernen. Und damit vertrauen sie dem Wegweiser Johannes und folgen Jesus nach. Und was ist die Antwort von Jesus auf ihre Frage, wo wohnst du? Dieses wunderschöne Wort, kommt und seht. Kommt und seht. Jesus ist transparent. Er hat nichts zu verbergen. Er gibt ihnen die Möglichkeit, ihn kennenzulernen, ihm kritische Fragen zu stellen, um zu prüfen, ob er oder ob sie ihm vertrauen können. Und das tut Jesus bis heute. Deshalb laden wir auch zu den Alpha-Live-Abenden ein. Komm und sieh, ist diese Einladung von Jesus an jeden von uns. Zu ihm zu kommen, auf sein Wort zu hören, zu prüfen, zu fragen, ob diese Worte von Jesus Antworten haben auf unsere tiefsten Lebensfragen. Komm und sieh. Dazu laden wir in den nächsten beiden Monaten die Menschen in Basel mit unserer Alpha-Live-Kampagne nochmal ganz breit ein. Es wird überall in der Stadt und in den Tremlis Plakate geben, sowie Postkarten und Posts auf Social Media. Es wird für dich ganz einfach sein, Menschen einzuladen, ein Wegweiser für Jesus zu sein, zu sagen, komm und sieh. Wir verbinden weltliche Schlagworte jeweils mit einer tiefen menschlichen Sehnsucht. Likes und Liebe seht ihr da auf der Litfaßsäule. Oder Selfie und Seele. Oder Longevity, ein Schlagwort, das ich auch nicht gekannt habe früher, aber das ist jetzt in den Zeitungen überall. Ihr lest davon, ja, wie kann man sein Leben verlängern? Und dazu das Wort Ewigkeit, die tiefe Sehnsucht, Ewigkeit. Und dann die Aufforderung, ganz klein unten, finde den Unterschied. Alpha Life Kurs, Gellerkirche. Und dann können Neugierige den QR-Code scannen und kommen zur Alpha Life Seite, wo ihnen noch mehr erzählt wird, wie sie diesen Jesus kennenlernen können und wo sie sich zum Kurs anmelden können. Wir beten für 80 Gäste hier in der Gellerkirche. Und ich hoffe, dass es viel mehr werden. Weil wir haben schon unseren Geschwistern in den anderen Kirchen gesagt, macht Alpha-Life-Kurse im Herbst. Und es sind einige, die sich am Überlegen sind, die am Vorbereiten sind, ob sie auch einen Alpha-Life durchführen werden. Ihr könnt am Ausgang bereits schon die Postkarten mitnehmen, mit denen ihr Leute in eurem Umfeld einfach mal darauf aufmerksam machen könnt. Lustig, neugierig, gewundrig machen. Sie werden noch überflutet in den nächsten Monaten von dieser Message und deshalb könnt ihr die Ersten sein, die sie mit ihnen vertraut machen. Komm und sieh. Wir wissen nicht, was Jesus damals mit Andreas und dem anderen Jünger, der wahrscheinlich Johannes war, der nennt nämlich seinen Namen nie, was er genau gesprochen hat mit ihnen. Aber offensichtlich war Andreas so ergriffen, so begeistert von den Stunden, die er mit Jesus verbracht hatte, dass er sofort zu seinem Bruder Simon ging. Die Kraft, die Liebe, die Autorität von Jesus hatte ihn überzeugt. Er glaubte bereits, dass das der Messias ist. Und so kommt er zu Simon, zu seinem Bruder. Und so wie der Johannes ein Wegweiser für Andreas wurde, so wird Andreas ein Wegweiser für Simon hin zu Jesus. Und er sagt zu seinem Bruder, was er erlebt hat. Nur das. Wir haben den Messias, den Christus gefunden, den von Gott verheißenen Retter. Und wir haben das große Vorrecht heute Morgen, dass Andreas hier ist. Ich habe ihn gebeten, uns doch zu erzählen, wie das bei ihm war mit diesem Wegweisern. Es ist Andreas Bischof, also nicht der Andreas aus der Bibel. Und er wird uns kurz erzählen, wie das bei ihm war, welche Wegweiser dazu geführt haben, dass du, Andreas, jetzt heute hier stehst, dass du Jesus lieb hast und bereits ein Wegweiser für viele andere geworden bist.
Ja, genau. Vor 8 Jahren war mein Leben ziemlich orientierungslos durch esoterische Praktiken. Es war sehr dunkel, ich war verwirrt und verirrt. Und ich suchte Hilfe und es war sehr schwierig, Hilfe zu bekommen. Ich fand dann einen katholischen Pfarrer in Solothurn, der mit mir gebetet hat und Seelsorge gemacht hat einmal. Und nach dieser Gebetszeit habe ich ihn gefragt, ich würde mich gern in einer Kirche freiwillig einbringen, ob er jemand kenne, in Basel eine Kirche kenne. Er hat mir dann eine A4-Seite mit ganz vielen Namen gegeben, hat 2 Namen angestrichen, es waren 2 Frauen in Basel, und hat gesagt, ich solle doch ihnen anrufen. Zu Hause angekommen, brauchte ich ein bisschen Zeit, und dann habe ich aber mal das Telefon in die Hand genommen und habe den ersten Namen gewählt. Eine Frau, Heidi Schenker.
Steh doch kurz auf, Heidi, du bist auch hier. Das war der Wegweiser für Andreas.
Genau. Und ich mag mich ans Telefon ziemlich gut erinnern. Ich habe gesagt, ich bin Andreas Bischof. Herr Pfarrer Meier aus Solothurn hat mir Ihre Telefonnummer gegeben. Ich möchte mich in einer Kirche freiwillig eingeben, ob Sie mir weiterhelfen können. Die Antwort war aber nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Sie hat nämlich nicht gesagt, dass man beim Beamer oder in den Kindern noch Hilfe braucht, sondern sie hat gesagt, das ist aber sehr gut, dass Sie anrufen. In 2 Wochen beginnt der Alpha-Life-Kurs. Wissen Sie, das ist ein christlicher Glaubenskurs, in dem Sie viel über das Christentum lernen, tolle Leute kennenlernen. Und sie hat in einer Leidenschaft und Begeisterung von diesem Kurs gesprochen, dass ich das Gefühl hatte, das gehört zu den 3 wichtigsten Dingen, die ein Mensch in seinem Leben tun muss.
Yeah, come on!
Und so bin ich dann tatsächlich, habe ich mich angemeldet und wir haben gestern Abend noch miteinander telefoniert und sie hat mir gesagt, ich sei der Erste gewesen im Kurs, also der Erste, der dort angekommen sei und ich sei sehr schön angezogen gewesen. Sie redet von einer Krawatte, also an diese Krawatte mag ich mich nicht erinnern, aber sei dahingestellt. Ja, ich hatte 6 Monate vorher noch eine Begegnung mit der Gellerkirche. Ich hatte plötzlich einen Gedanken, was sagt Gott über dein Leben, Andreas? Und da Gott in meinem Leben gar keine Rolle gespielt hat, hat mich dieser Gedanke umgetrieben. Und am nächsten Tag habe ich mir eine Bibel gekauft und habe jeden Tag in der Bibel gelesen. Und ich bin aufs Internet und habe Predigten gesucht. Und unter diesen Tausenden von Predigten, die es im Internet gibt, bin ich auf die Gellerkirche gestoßen und habe jeden Tag eine Predigt in der Gellerkirche mir angehört. Und es hat mich fasziniert und ich bin sogar einmal in die Kirche gekommen. Ganz hinten bin ich gesessen und ich wollte wissen, was das für eine Kirche ist, dessen Predigen mich so faszinieren. Ich bin dann aber nicht mehr in die Kirche gegangen. Und es fasziniert mich, wie Jesus da gewirkt hat. Er wollte, dass ich in diese Kirche komme und er hat dann diesen katholischen Pfarrer und Heidi gebraucht, mir den Weg zu weisen. Und er hat auch nicht gewollt, dass ich am Anfang sofort freiwillig im Dienst gehe, sondern er wollte, dass ich ihn über den Alpha Life Kurs kennenlerne. Und das durfte ich in den letzten Jahren immer mehr und tiefer tun. Und ich hoffe auch in Zukunft, dass ich ihn immer noch mehr und mehr und mehr kennenlernen darf. Denn er ist noch so viel größer, als wir ihn bis jetzt kennengelernt haben. Ich bin sehr, sehr dankbar für Heidi, für diesen Pfarrer und vor allem, wie Jesus da gewirkt hat.
Danke vielmals, Andreas. Danke vielmals. Andreas wirkt seither als die rechte Hand von Dominik in jedem Alpha Life Kurs mit. Danke vielmals auch für deinen Einsatz dort. Versteht ihr, was hier passiert ist? Warum haben wir diese Geschichte von Andreas gehört? Weil seit 2000 Jahren genau das passiert. Da gibt es Menschen, die zu Wegweisern für andere werden, hin auf Jesus. Menschen begegnen Jesus, werden selber wieder zu Wegweisern. Auch in meinem Leben und in deinem Leben gibt es solche Menschen, die solche Wegweiseraufgabe hatten, die dich hingewiesen haben, komm doch mal dahin oder lerne diesen Jesus kennen. Und so sind wir hingezogen worden zu ihm und haben die Kraft der Erneuerung von diesem Messias Jesus kennenlernen dürfen. Deshalb drittens Jesus. Was geschieht jetzt, als Andreas mit seinem Bruder Simon zu Jesus kommt? Jesus sah ihn an, den Simon, und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas genannt werden. Also auch noch freundlich, gerade schon bei der ersten Begegnung. Ja, dein Name ist nicht mehr so wichtig, ich gebe dir einen neuen Namen. Also, aber versteht ihr, was hier passiert? Das ist identitätsverändernd. Simon war von Natur eher labil als stabil. Er war emotional und impulsiv und jetzt spricht Jesus bei der ersten Begegnung über ihm aus, was Gott in ihn hineingelegt hat. Du bist Petrus, Kephas, der Fels. Später sagt er, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. In der ersten Begegnung spricht Jesus über das Potenzial, zu dem Gott Petrus erschaffen hat. Und siehst du, das ist genau das, was Jesus macht, auch mit dir und mit mir. Er spricht über dein Potenzial. Er spricht darüber, was Gott mit deinem Leben vorhat, was er noch tun will. Da, wo du vielleicht keine Hoffnung mehr hast, keine Perspektive mehr hast, bringt Jesus Perspektive, Bedeutung und spricht über dein Potenzial. Wer du bist in seinen Augen. Dein Original Design. Er schaut nicht auf dein Versagen. Er schaut nicht auf dein Fehlverhalten, auf deine Mängel. Er vergibt dir. All das, dafür ist er am Kreuz gestorben. Und er gibt dir einen Neuanfang, um in dem Potenzial zu laufen, mit den Gaben zu laufen, die Gott dir anvertraut hat. Durch dich will Christus die Menschen beschenken in deinem Umfeld. Und versteht ihr, und das wissen wir alle, das Leben mit Jesus wird nicht einfach einfacher, es ist nicht leichter. Auch wir erleben Stürme, auch wir erleben Schiffbruch. Aber die Herrlichkeit Gottes ist mit uns. Seine Treue leitet uns durchs Leben. Sein Ja zu mir, seine Liebe zu mir, seine Vergebung, seine tragende Kraft hilft mir, auch durch die Stürme des Lebens zu kommen, sodass Menschen fragen, wie kannst du in so einer schwierigen Situation noch Gott vertrauen? Mitten im Sturm ein Wegweiser sein. Ihr Lieben, es ist so ein Privileg. Dominik hat gesagt, der Gary Keller hat einmal auf das Pult geschlagen bei dem Wort. Es ist so ein Privileg, dass wir das Evangelium verkünden dürfen. Und das ist es wirklich, Menschen zu Jesus hinzuweisen und zu erleben, wie sie in ihm ihre wahre Liebe, ihre wahre Identität, die Freude finden, die Kraft finden, um ein Leben in Würde und Freiheit zu leben. Es gibt keine wichtigere Aufgabe als Johannes Ministry. Es gibt keine wichtigere Aufgabe für uns, als so ein Wegweiser, so eine Wegweiserin hin zu Jesus zu werden, dass Menschen ihn als den lebendigen Gott kennenlernen dürfen. Deshalb die Frage zum Schluss: Für wen wirst du in den nächsten Wochen so ein Wegweiser zu Jesus sein? Amen.